ist eine einfache Quizfrage, 50-50, ja oder nein, müsst ihr nur antworten. Stellt euch die Situation vor, ihr seid wieder im Unterricht, Schüler, sagen wir 6. Klasse, die meisten von uns erlebt. Und jetzt kommt der Lehrer ins Zimmer und hat spontan das Gefühl, er müsse eine Probe machen oder spontan einen Aufsatz schreiben. Also macht man das, am Schluss zieht er alle ein und jetzt kommt der Lehrer auf die Idee, den Test vor der ganzen Klasse auszuwerten, und zwar nicht grundsätzlich, sondern jedes Blatt einzeln. Und sagen, Ueli, das hast du gut gemacht, Ueli, das hast du falsch gemacht. Michu, das hast du gut gemacht, das hast du falsch gemacht. David, das hast du gut gemacht, das hast du falsch gemacht. Sollte man das machen als Lehrer? Ist das gut, wenn man das macht? Darf man das? Was haben das Gefühl? Die sagen, ja, ja, das ist okay, sollen mal die Hand aufheben. Und die sagen, finde ich nicht so schlau, sollen auch mal die Hand aufheben. Ich habe vermutet, dass es ein einstimmiger Entscheid wird sein. Es ist didaktisch nicht sehr schlau. Wir haben das bei uns in der Klasse noch gemacht. Wir hatten so einen Rechnen-Marathon gehabt. Das ist nicht so gut angekommen. Es war noch ähnlich gewesen. Und obwohl das didaktisch nicht so schlau ist, haben wir mit der Bibel eigentlich etwas, das sehr ähnlich funktioniert. In der Bibel schauen wir zurück auf das Leben von vielen gottesfürchtigen und weniger gottesfürchtigen Menschen und finden eine Beurteilung darüber. Gott beurteilt das Leben von Christen, vom Volk Israel, von einzelnen Leuten, von Gemeinden. Das haben sie gut gemacht, das haben sie nicht gut gemacht. Und obwohl wir jetzt vorher gesagt haben, das ist eigentlich nicht so schlau, müssen wir sagen, in der Bibel sind wir sehr froh drum. Aber die Bibel hat natürlich auch ganz einen anderen Fokus als das, was die Schulkinder nachher mit dieser Auswertung vom Lehrer machen würden. In der Bibel geht es nicht darum, dass wir nachher anschauen und sagen, wow, der David, so cool, wie der das gemacht hat. David, du bist anbetungswürdig. Wir verehren dich jetzt. Wir schauen auch nicht in die Bibel und sagen, hey David, der gleiche David, was, du hast Ehebruch mit der Bathsheba gemacht, du bist so schlecht und von jetzt an wirst du gemobbt und kommst unter die Räder. Der Fokus der Bibel ist nicht, Menschen hochzujubeln oder niedrig zu machen. Der Fokus ist, dass wir sehen, wie Gott ist. Oder im Bild gesprochen, das Ziel dieser Übung ist, dass wir sehen, wie der Lehrer tickt. Was dem Lehrer Freude macht und was dem Lehrer keine Freude macht. Und das ist für uns doch noch relativ relevant, wenn wir uns bewusst werden. Im Hebräerbrief lesen wir, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heisst, wenn wir in die Bibel schauen und sehen, wie Gott funktioniert, wer er ist, was er gern hat, was er nicht gern hat, trifft das heute noch genauso zu. Und darum ist das so wertvoll. Auch wenn wir heute wieder einsteigen in die Serie Sendschreiben für die nächsten 5 Gottesdienste, dann haben wir dort genau gleich Fokus. Wir wollen anschauen, was gefällt Gott denn? Was sagt er diesen Gemeinden, was sie gut gemacht haben und was sie nicht gut gemacht haben? Das geht nicht darum, dass wir uns über die Gemeinden erheben und denken, also das machen wir dann schon besser als die damals. Oder dass wir uns klein fühlen, weil sie etwas viel besser gemacht haben. Sondern dass wir uns reflektieren können. Dass wir sehen können, was Gott gefallen würde. Und dass wir uns nach dem ausstrecken können. Und uns verändern können, dass wir auch Buße tun können, dort wo wir merken, wir sind auf einem falschen Weg. Das ist der Fokus, den wir haben wollen, auch wenn wir in das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon gehen. Und wir wollen zusammen den Text mal lesen, Offenbarung Kapitel 2, die Bibel da haben. Offenbarung Kapitel 2, ab dem Vers 12, da können wir einen besseren Einblick über in die Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Glauben fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Bevor wir anschauen, was Gott gut befindet und schlecht befindet, schauen wir mal an, was die Gemeinde ausgezeichnet hat. Wer war die FEG Pergamon eigentlich gewesen? In was für einem Umfeld hat sie gelebt? Etwas, was uns allen bekannt sein darf, nur wissen wir das alle nicht, ist der Exportschlager von Pergamon. Das Pergament. Das ist dort erfunden worden. Man hat dort herausgefunden, dass man Tiere heute so präparieren kann, dass es ganz dünne und sehr haltbare Schriftstücke werden, die man als Schreibpapier brauchen kann. Im Gegensatz zum gegerbten Leder und zum Papyrus damals ein riesiger Fortschritt. Für das war Pergamon bekannt, ist es bis heute bekannt. Nebst dem war Pergamon eine Stadt von Welt. Ihr Ruhm hat sich auf verschiedene Bauten und Einrichtungen gegründet. Wenn man das Pergament erfindet, dann braucht man natürlich auch eine Bibliothek. Und so hat Pergamon eine der bedeutendsten Bibliotheken aus der Antike gehabt. Alexandria ist da wahrscheinlich bekannter, aber auch Pergamon hat eine sehr relevante Bibliothek geführt. Denn was auch noch der ein oder andere ein Begriff dürfte sein, der Zeus-Tempel in Pergamon. Das muss ein riesiges Ding sein, für damalige Verhältnisse sehr pompös. Der Zeus-Altar, der dort drin war, den kann man heute noch im Pergamon-Museum in Berlin anschauen. Eigentlich nur der Zugang, die pompöse Stufe zum Altar. Der Altar, der oben ist nur eine Replika. Das Original gibt es nicht mehr. Dann hat es noch das Heiligtum vom Asklepios gegeben. Das war ein Gott der Heiligen. Wenn man irgendein Bobo hatte, ist man dort hin. Hat sich heilig erhofft von dem. Es hat einen Athena-Tempel gegeben. Und was die Stadt ebenfalls auszeichnet hat, ist der Kaiserkult. Das Kaiserreich von Rom hat einen sehr starken Kaiserkult gefördert. Und so hat man schon im Jahr 30 vor Christus einen Tempel gebaut zu Ehren vom Kaiser Augustus und zu Ehren von der Göttin Roma, wo dort ebenfalls angebetet worden sind. Insofern ist Pergamon so eine Art religiöses Zentrum in der Region. Immer so im Wettstreit mit Ephesus, dort war ja der Tempel der Diana, auch sehr wichtig. Aber Pergamon doch auch ein sehr hoher Stellenwert. Dazu ist gekommen, in Pergamon war der Wohnsitz vom römischen Statthalter, vom Prokurator. Der hat zwar geamtet in Ephesus, gerichtet in Ephesus, aber gewohnt hat er in Pergamon. Einer hat geschrieben, Pergamon sei wahrscheinlich die eindrucksvollste Stadt von diesen sieben Sendschreiben gewesen. Einfach, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, was für eine Gemeinde das war. Es war so ein bisschen in Zürich von der damaligen Zeit, wenn man es jetzt nur auf die Schweiz beziehen würde. Vom Einfluss, den die Stadt hatte. Wir können uns noch fragen, seit wann es dort eine Gemeinde gibt. Wir wissen es nicht. Die Vermutung liegt aber näher. Zweite Missionsreise, Paulus, Apostelgeschichte 16. Dort war er mehrmals in dieser Region, dass in diesem Zusammenhang auch die Gemeinde entstanden ist, dort in Pergamon. Schauen wir jetzt aber an, was zeichnet die Gemeinde aus? Was hat Jesus für ein Urteil über die Gemeinde? Letztes Mal, vor 4 Wochen, haben wir mit dem Uli über Smyrna nachgedacht, eine Gemeinde, die sehr viel Verfolgung erdulden musste. Und wir haben gesehen, es war ganz ähnlich in Pergamon. Auch da hat es Verfolgungswellen gegeben. Wir lesen vom Antipas, der umgebracht worden ist. So wie es da geschrieben ist, müssen wir davon ausgehen, dass nicht grundsätzlich du als Christ an Leib und Leben gefährdet warst in der damaligen Zeit in Pergamon. Aber es hat durchaus einen solchen Aufruhr gegeben in dieser Stadt, dass eine Person umgebracht worden ist. Ein Lynchmord, oder wie man dem immer sagen will. Irgendwie muss sich die Situation aufgesteigert haben. So, dass man am Schluss den Antipas zu Tod geprügelt hat, gehängt hat, gesteinigt hat, wie auch immer. Ich weiss nicht, ob das etwas ist, was wir uns heute vorstellen können. Dass man als Christ damit rechnen muss, dass plötzlich ein wilder Mob einem irgendwo auf einen öffentlichen Platz zerrt und einem zu Tod prügelt. Ich glaube, am ehesten können wir noch eine Ahnung davon über, wenn wir den Gebetsbrief von Open Doors lesen. Mir hat sich eine Nachricht, die habe ich schon als Jugendlicher mal gelesen in einem Gebetsbrief, aber so tief eingebrennt, wenn mir das gezeigt hat, was Christen zum Teil leiden müssen. Es war in Nordkorea, wo eine Person, die zum Glauben gekommen ist durch das Erlebnis, erzählt hat aus einem Arbeitslager. Viele Christen sind in Arbeitslager interniert und die Wärter haben sich einen Spass erlaubt, die Leute natürlich zu unterdrücken, zu foltern. Und dann haben sie einmal zu so einem Christ gesagt, wenn du deinem Glauben nicht abschwörst, dann übergüssen wir dich mit heißem Eisen. Es war ein Arbeitslager, wo Eisen gegangen und eingeschmolzen hat, weiterverarbeitet hat. Und die Person hat gesagt, ich werde meinem Gott nicht ablügnen. Und sie haben so einen riesen Trichter heißes Eisen genommen und über die Christen reingegossen. Die sind natürlich gestorben bei dem. Aber die haben sie in Kauf genommen. Sie haben gesagt, dem Gott schwöre ich nicht ab. Und durch das Erlebnis sind andere Leute aus dem Arbeitslager zum Glauben gekommen. Unvorstellbar für uns. Aber solche Situationen hat es damals gegeben. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, die letzten 2000 Jahre, es ist immer wieder vorgekommen auf dieser Welt, dass Christen ausgelacht worden sind, dass man sie geplagt hat, dass man sie malträtiert und ausgeschlossen hat, dass man sie ins Gefängnis geworfen hat und dass man sie umgebracht hat. Irgendwie Christ sein und verfolgt werden, das gehört irgendwie zusammen. Aber warum? Warum sind Christen eigentlich ein Problem für die Welt? Ich meine, gerade dort in Pergamon, man hat den Zeus-Tempel, den Asklepios, die Athena, man betet auch noch in den Kaiser an und die Göttin Roma. Wo liegt das Problem, wenn es jetzt auch noch eine Gruppe Christen hat, die ihren Gott anbetet? Das Problem ist der Gott, den Christen anbeten. Das Problem ist unser Gott. Das Problem ist ein intoleranter Gott von der Bibel. Für die Leute damals wäre es, glaube ich, wirklich kein Problem gewesen, zu sagen, hey, heute am Montag, da beten wir den Zeus an, morgen gehen wir zum Asklepios anbeten und bringen ihm noch ein Opfer, nachher ist Athena dran und dann ist der Kaiser dran und am Freitag gehen wir noch zu der Göttin Roma und am Wochenende gehen wir in den Gottesdienst und loben Gott. Aber Gott sagt, das geht nicht. Bereits im Alten Testament, das erste Gebot nach unserer Zählung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das Problem. Dass Gott sagt, ich will der einzige Gott sein. Hinfort mit dem Zeus, mit dem Kaiser als Gott, hinfort mit der Roma und all diesen Göttern, nur ich darf und soll angebetet werden. Die Menschheit hat ein Problem mit so einem intoleranten Gott. Sie hat ein Problem mit den Nachfolgern von so einem intoleranten Gott. Die Christen, die sind nicht gesellschaftskonform. Die sind so eng, die sind so stier. Die haben das Gefühl, sie sagen etwas Besseres. Die haben das Gefühl, es gäbe objektive Wahrheit. Und sagen mit dem, alles, was ich glaube, ist falsch. Das stimmt doch nicht. Das stimmt auch, was ich glaube. Das sind Unruhestifter, dagegen müssen wir vorgehen. Und das kann in verschiedensten Dimensionen gipfeln letztendlich. Und so sind Christen, und sie werden auch heute noch, oft als überheblich und arrogant empfunden. Christen werden als Bedrohung empfunden für den eigenen Lebensstil. Leute fühlen sich kritisiert aufgrund von dem, dass Christen in einer Sicherheit auftreten, zu wissen, was richtig und nicht richtig ist. Auch wenn sie das gar nicht unbedingt vermitteln wollen. Christen werden gehasst, weil sie sich am Mainstream entgegenstellen. Weil sie mit der Gesellschaft nicht automatisch alles mitmachen. Immer das Gefühl haben, sie müssen noch prüfen, ob jetzt das richtig ist oder nicht richtig ist. Und nicht zuletzt darf man natürlich auch die geistlichen Komponenten nicht vergessen. Wir lesen, dass es einen Satan gibt, der gegen Gott kämpft, der gegen die Nachfolger von dem Gott kämpft. Und das ist eine Dimension, die der Johannes da auch anspricht, die Jesus auch anspricht. Und sagt, ich weiss, wo du wohnst, dort, wo der Thron vom Satan ist. Es hat eine geistliche Komponente. Und er identifiziert Pergamon als den Ort, wo Satan wohnt. Man weiss heute nicht, auf was sich das genau bezieht. Gewisse haben es versucht, auf den Kaiserwohnsitz, den Prokonsul-Wohnsitz zu beziehen und ihn als Satan zu identifizieren. Andere, die es einfach allgemein die religiöse Mischung, die es dort hatte, den Götzendienst auf den Thron Satans identifizieren oder auf den pompösen Zeus-Tempel. Man weiss es letztendlich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Relevant ist, dass der Johannes die Dimension beim Namen nennt und sagt, hey, der Kampf, den wir kämpfen, ist letztendlich nicht gegen einzelne Menschen, die uns böse wollen. Da dahinter steht eine geistliche Macht. Es ist ein geistlicher Kampf. Und trotz der Betreuung, die die Gemeinde dort hat müssen erdulden, kommt da ein Lob von Gott. Und mit dem Lob von Gott ist letztendlich auch eine Erwartung von Gott, von Jesus, verbunden. Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Wie beim Sendschreiben an Epheser ist zuerst einmal eine riesige Ermutigung. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist der Gott, der weiß. Er weiß, wo die Gemeinde in Pergamon ist, in welchem Umfeld, was sie leiden. Es ist ein Gott, der auch weiß, wie es uns geht, wo wir in Nöte drin sind. Eine riesige Ermutigung. Und dann das Lob, du haltest an meinem Namen fest. Der Name von der Person im Altertum ist identisch mit der Person, mit dem Charakter, mit dem Wirken von dieser Person. Wenn da steht, du haltest an meinem Namen fest, heisst das, du haltest an mir fest. Die Gemeinde hat an Jesus Christus festgehalten, obwohl vor einiger Zeit, das darf schon ein bisschen zurückliegen, sie erlebt haben, wie einer aus ihrer Reihe umgebracht worden ist. Wegen dem Glauben. Und trotzdem haben sie Gott nicht verleugnet. Trotzdem haben sie festgehalten an Jesus. Sie haben sich zu dem Antipas gestellt und durch das auch zu Gott gestellt. Sie haben nicht irgendwie gesagt, ah, Leute, beruhigt euch wieder, der Antipas, der ist eh ein bisschen fundamentalistisch gewesen. Und ja, wir sind ein bisschen gemäßigter da. Sie haben sich nicht versucht, rauszureden. Sondern sie haben sich auch klar zu dem Gott gestellt und haben an ihm festgehalten. Die Gemeinde hat sich weder vom Antipas noch von Gott distanziert. Und Gott lobt das. Jesus lobt das und sagt, das habt ihr gut gemacht. Also was können wir als Nachfolger von Jesus 2000 Jahre später lernen? Gott gefällt, wenn Menschen sich treu zu ihm stellen, auch wenn das Nachteil für uns bedeuten kann. Selbst wenn das Verfolgung bis aufs Blut heissen würde. Natürlich gefällt es Gott nicht, wenn Menschen aufgrund von ihrem Glauben umgebracht werden. Aber es gefällt ihm, dass Leute bereit sind, ihm so treu nachzufolgen und selbst selbst in Kauf nehmen. Und da kommt für mich schon die Frage auf, wie ist es mit mir? Wie ist es denn bei uns? Sind wir bereit zu so einer Hingabe? Sind wir bereit, so ein klares Bekenntnis zu Jesus zu haben, auch wenn es zu unserem Nachteil ist? Und ich muss aus meiner Erfahrung auf mein Leben bezogen, und aus dem Austausch mit Glaubensgeschwistern, die sagen, das fordert uns raus. Es ist oft nicht so einfach. Es ist oft gar nicht so einfach, ganz klar anzuschauen und zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Schon nur den Namen auszusprechen. Ja, du bist altbacken, du bist von vorgestern, oder? Anzuschauen und zu sagen, ja, mein ganzes Leben, ich baue auf den Jesus Christus. Er ist mein Erlöser. Und ich richte mein Leben auf ihn aus. Und das zeigt sich vielleicht auch im Alltag, im Geschäft, wo ich nicht akzeptiere, bei irgendwelchen unrechtmäßigen Geschäften mitzumachen. Zu lügen, Geld zu hinterziehen oder was auch immer. Und ich stehe und sage, nein, das mache ich nicht. Und dann fragen die Leute blöd, ja, warum denn nicht? Und dann sagst du, weil ich das nicht mit meinem Glauben vereinbaren kann. Schaffen wir das? Es könnte zu unserem Nachteil werden. Oder in der Schule. Ich bin nicht bereit, auch noch über den Schulkollegen herzuziehen, wo schon alle darüber in herziehen. Weil das nicht richtig ist. Das kann ich nicht mit meinem Gottesbild vereinbaren. Ich will Gott ehren mit meinem Leben. Es gibt so viele Situationen im Alltag, wo wir in die Herausforderung kommen und uns entscheiden müssen, will ich mich zu meinem Gott stellen oder nicht. Die Christen hätten damals in Pergamon, wie auch heute, null Problem, irgendwo ein bisschen unterzutauchen in der Gesellschaft. Es ist ganz einfach. Ich glaube in meinem Herzen, es ist etwas Privates, etwas Persönliches und das muss ich nicht jedem aufdrucken. Um das geht es auch nicht, es jedem aufzudrucken. Aber es geht um ein klares Bekenntnis. An Gott festhalten bedeutet in Wort und in Tat. Das kann man nicht nur einfach im Herz machen. Aber es ist das, was Gott gefällt. An ihm festhalten selbst, wenn wir mit Nachteil in Kauf nehmen für das. Es gibt aber auch etwas, was Jesus nicht gefällt, da in Pergamon. Und auch das nennt er ganz klar beim Namen 14 und 15. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Der auferstandene Jesus kritisiert etwas. Ein weniges, nicht viel. Und dennoch ist es Jesus genug wichtig, um das anzusprechen, weil es ist keine Bagatelle. Es geht um einen wichtigen Punkt, der für die Gemeinde und für die einzelnen Gläubigen eine Gefahr ist. Und zwar geht es um Menschen, die sie tolerieren in ihrer Mitte, die offensichtliche Irrlehre reinbringen. Und wenn ich von Irrlehre rede, dann geht es nicht um die Diskussion, aus welchem Land jetzt die drei Weisen gekommen sind, die Jesus besucht haben. Und der eine vertritt das Land und der andere das Land. Wenn wir von Irrlehre reden, dann geht es um Lehre, um Speziallehre, die etwas betonen, durchaus etwas aus der Bibel, aber total den Blick von Jesus weglenken. Wo uns nicht in der Beziehung zu Jesus fördern, sondern in der Beziehung zu Jesus anfangen, kaputt machen. Jesus nennt da die der Lehre von Bileam anhängen und Nikolaiten. Man diskutiert, ob das die gleichen gewesen sind oder zwei verschiedene Gruppen. Man weiß es nicht genau, aber was man kann einschätzen, ist, dass beide Lehren in die gleiche Richtung gegangen sind. Und die Lehre von Bileam, das können wir nachforschen in der Bibel, um was es gegangen ist. Bileam war der, der von seiner eigenen Eselin aufgehalten worden ist, der mit ihm geredet hat. Er hatte den Auftrag gehabt, von fremden Völkern das Volk Israel zu verfluchen. Viermal hat er es probiert und jedes Mal hat Gott ihn gehindert dran und hat ihn dazu gezwungen, das Volk Israel nicht zu verfluchen, sondern zu segnen. 4. Mose 22 bis 25, wer es mal nachlesen will. Und nachher haben sie eine ganz schlaue Idee gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Sie haben einen anderen Weg gewählt. Den Weg der Versuchung. Sie haben, ich nehme jetzt mal an, die hübschesten Frauen aus Moab und Midian gesendet zu den Israeliten, die Männer von Israel verführt haben. Und das hat geklappt. Sie sind Beziehungen mit diesen Frauen eingegangen, sind in Unzucht gefallen, sind in Götzendienst gefallen. Sie sind einfach die Götter von Moab und von Midian arbeiten. Und so ist das Volk Israel letztendlich doch unter den Fluch, unter den Zorn Gottes gekommen, durch die Verführung. Nicht durch das Verfluchen von Bileam, aber durch die Verführung. Jetzt ist es nicht so, dass sich daraus eine Lehrrichtung entwickelt hätte, aber der Bileam ist ein Zeichen durch die ganze Bibel durch für Irrlehrer. Irrlehrer verführen das Volk Gottes. Sie führen es in die Unzucht, in den Götzendienst, eben weg von Jesus. Und wenn Gott etwas nicht ausstehen kann, ist es, wenn Menschen seine Nachfolger verführen. Vielleicht kennt ihr den Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, und da redet er von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Was Gott nicht ausstehen kann, ist, wenn Menschen sein Volk, seine Nachfolger verführen, von ihm wegziehen. Und darum der Tadel an die Gemeinde in Pergamon. Weil die Gemeinde hat zugelassen, dass die Irrlehrer Platz genommen haben in ihrer Gemeinde. Und die Gemeindeglieder anfangen haben zu verführen. Mit einer Lehre, die nicht dem entspricht, wo in der Bibel steht. Und das kann Jesus nicht zulassen. Und darum widersteht der Pergamon. Im Sendschreiben nach Epheser haben wir gelesen, dass er ihnen zu gut hält, dass sie die Nikolaiten hassen, so wie er es auch hasst. Da haben wir auch Nikolaiten, aber sie sind geduldet worden. Und darum sagt Jesus, das ist nicht gut. Da müsst ihr einschreiten, da müsst ihr etwas verändern. Es zeigt uns etwas von dieser dualen Strategie, die Satan fährt in den Gemeinden. Verführung und Verfolgung. Das sind die zwei Herausforderungsfelder, die wir immer wieder haben in den Gemeinden. In verschiedener Ausprägung. Wir heute leben ganz klar in der Zeit vor Verführung. Verfolgung ist auf einem kleinen Level. Belächelt zu werden, ja, es kann bis hin zu körperlicher Gewalt gehen, in Schulen, haben auch schon Leute müssen erleben, aber dass in der Schweiz Christen umgebracht werden, das gibt es nicht aufgrund von ihrem Glauben. Aber die Verführung ist dafür umso grösser. Haben auch die in Pergamon schon erlebt. Was zeigt uns das über Gott? Er hasst ihr Lehrer. Und er findet es überhaupt nicht gut, wenn Gemeinden das tolerieren. Und nicht vorgehen gegen ihr Lehrer. ich habe mich noch gefragt, warum sind Christen für ihr Lehren überhaupt empfänglich? Und wenn wir ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, ihr Lehren, die kann man immer in einen von diesen beiden Töpfen fallen. Entweder in den Topf Gesetzlichkeit oder in den Topf überbetonte Freiheit. Und wir Christen sind für das so empfänglich, weil das die zwei extrem sind und wir irgendwo zwischendrin stehen und immer wieder balancieren müssen, um nicht in den einen oder anderen Topf hineinzufallen. Gesetzlichkeit ist der Topf, der uns immer wieder weiss machen will, du musst das und das machen, damit du gerettet bist. Damit Gott dich gern hat. Und die übertriebene Freiheit ist der Topf, der uns weiss machen will, hey, Jesus liebt uns und es ist alles gut und er ist so gnädig, du kannst eigentlich machen, was du willst. Das sind die beiden Extreme, wo wir irgendwo zwischendrin stehen. Ich will ein Beispiel machen, das uns herausfordert in der heutigen Gesellschaft. Sexuelle Reinheit. Wir leben in einer sexuell sehr freizügigen Gesellschaft. Und jetzt haben wir die Bibel, haben wir Gott, der ganz klare Richtlinien zum Umgang mit Sexualität gibt. Der sagt, hey, Sexualität ist etwas, das ich für den Rahmen der Ehe geschaffen habe. Ehe definiert als lebenslange treue Beziehung zwischen Mann und Frau. Sexualität soll nicht vor der Ehe gelebt werden. Sie soll auch nicht außerhalb der Ehe gelebt werden. Aber sie soll innerhalb der Ehe gelebt werden. Das ist so grob gesagt der Raster, den Gott definiert, wo man sich daran soll orientieren als Christ. Wenn wir jetzt auf die gesetzliche Seite gehen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir nicht mehr auf Gott schauen, nicht mehr auf Jesus schauen, sondern dass wir anfangen auf das Gesetz zu schauen. Und alles daran setzen, das Gesetz zu erfüllen. Und sagen, hey, also jetzt müssen wir schon schauen, dass wir rein bleiben. Es ist wichtig, dass wir sexuelle Reinheit leben. Und du weißt ja, was Gott darüber denkt, wenn du vor den Ehegeschlechtsverkehr haben. Also dann bist du als Christ unten durch. Und das gefällt Gott dann also überhaupt nicht. Wir kommen so in eine Werkgerechtigkeit rein. Und erotische Gedanken haben, das ist ja sowieso falsch. Sexualität ist eigentlich ein Grundübel und am besten verzichtet man auch in der Ehe so weit möglich irgendwo drauf. Und was du für Kleider anlegst und was du für Schmuck trägst, da müssen wir dann auch noch drüber reden. Ihr merkt, es hat durchaus auch gewisse biblische Themen, die aber komplett vertreibt werden können. Der Blick wird auf das Gebot gelenkt, dass man das Gebot ehrt und nicht mehr auf Jesus. Und wenn wir auf die übermäßige freiheitliche Seite tendieren, dann geht die Argumentation mehr in die Richtung, Gott ist doch Liebe. Gott ist doch gnädig. Also was tun wir denn da so engstirnig und so dumm? Solange Sex aus Liebe passiert, dann kann es doch eigentlich nicht falsch sein. Die Verbote in der Bibel sind doch altmodisch. Das muss man im Rahmen der damaligen Kultur sehen. Aber wir leben heute nun mal in einer sexualisierten Gesellschaft. Irgendwie müssen wir da neue Wege finden. Und solange wir das im Rahmen der Liebe machen, dann kann Gott da eigentlich nicht dagegen sein. Sex passiert ja mit dem Körper, aber der Körper, der wird eh mal vergehen. Das ist der sündige Leib. Erlöst wird unsere Persönlichkeit. Also können wir mit unserem Körper machen, was wir meinen. Es geht darum, dass unsere Seele rein bleibt. Es wird alles gemacht, um unsere Gelüste irgendwo zu rechtfertigen. Man schaut auf unsere Bedürfnisse und nicht mehr auf Jesus. Das ist die Gefahr vom freiheitlichen Extrem. Gott erwartet aber von Christen, dass sie sich an seine Richtlinie halten, auch wenn sie unseren Gelüsten widersprechen. Und er erwartet, dass wir auf ihn schauen und nicht auf seine Richtlinie. Klar wissen wir, dass die Leitlinien zu unserem Besten dienen, aber manchmal ist sie einfach schwierig. Und das ist genau das, wo wir einen kleinen Link zu Pfingsten machen können. Gott erwartet von uns, Sachen einzuhalten, die uns total überfordern. Und darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Durch das ist es überhaupt möglich, sich an dem Leben auszurichten, wie es Gott uns vorgeben möchte. Und das treibt uns näher zu Jesus. Das lenkt unseren Blick auf Jesus, wenn wir gar nicht ohne ihn können. Und auf der anderen Seite, da können wir ein bisschen zurückschauen auf Ostern, es gibt so viele Momente, wo wir versägen. Und dann hat die gesetzliche Seite eben das Problem, dass sie oft sagt, und wie schlecht bist du? Jetzt schau an, was du gemacht hast. Und lenkt den Blick total von Jesus weg. Dabei, wenn wir von Ostern herkommen, darf man auch da den Blick auf Jesus lenken und einfach Vergebung in Anspruch nehmen. Buß tun und sagen, Jesus, aus deiner Kraft, und ich gehe weiter. Und ich probiere es weiter. Tierlehre ist immer dort, wo unser Blick von Jesus weggelenkt wird. Auf das einzelne Gebot, auf unsere eigenen Gelüste, aber nicht mehr auf Jesus. Und darum hat Jesus so ein Problem mit Irrlehrern, weil sie den Blick von ihm weglenken. Sie nehmen ihm den Raum, wo ihm gebührt. Das will Jesus verhindern. Und darum kritisiert er die Gemeinde in Pergamon. Und er sagt relativ klar, tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Jesus ist sich nicht schade, zu richten, einzugreifen. Wenn wir uns das Beispiel vor Augen halten mit dem Bileam im Alten Testament, 4. Mose 25, es hat Gericht Gottes zu Volk gehabt. Die Leviten, die Priester, müssen gegen die Leute vom Volk vorgehen, die in Unzucht und in Götzendienst gefallen sind. 24'000 Leute aus dem eigenen Volk sind umgebracht worden. Gottes Gericht. Und er droht an dieser Gemeinde, wenn du nicht Buße tust und umkehrst, dann muss ich kommen und selber wieder ihr Lehrer streiten. Er sagt nicht, ich werde gegen euch als Gemeinde streiten, aber ich werde gegen die Gemeinde auftreten. Mit dem zweischneidigen Schwert. Er hat sich bereits so vorgestellt gehabt. Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Das ist aus dem Hebräerbrief. Das Schwert, das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes, das ist Macht zum Richten. Lebendig und kräftig, es dringt durch bis ins Seel, Geist, bis ins Mark und ins Beischneid. Ein Richter von Gedanken und vom Sinn, von den Herzen. Und Jesus sagt da, wenn ihr nicht richtet, wenn ihr nicht eure Aufgabe wahrnehmt, dann komme ich. Wir wissen nicht, was das bedeutet, wie das aussehen würde. Aber Jesus sagt, wenn ihr den Auftrag nicht wahrnehmt, dann mache ich es. Und das könnte für die ganze Gemeinde schmerzhafter sein, als wenn sie ihren Auftrag wahrgenommen hätte. Für mich als Pastor und als Älteste ist das eine sehr herausfordernde Stelle. Weil ich mich zum einen hinterfrage, machen wir das als Gemeinde? In dem Sinn, wie es Gott will. Sind wir auf Jesus fokussiert und erkennen wir, wenn so falsche Lehren reinkommen? Und gehen wir entsprechend dann vor? Auf der anderen Seite natürlich auch die grosse Frage, ja, wir sind auch Lehrer. Wir Ältesten haben alle auch eine gewisse Einseitigkeit. Ich bin froh, sind wir zu vierten und können einander ausgleichen. Aber auch wir stehen in der Gefahr, zu ihr Lehrer zu werden. Das sind solche die Gedanken, die es bei mir auslöst. Und letztendlich ruft es uns als ganze Gemeinde auf, jeden Einzelnen uns immer wieder zu hintersinnen. Wir leben in einer Zeit heute, wo jeder sich aus dem Internet zusammensuchen kann, was ihm passt an biblischer Lehre. Der eine sucht ein bisschen das ab, der andere sagt, ja, das passt jetzt noch, das empfinde ich super für mein Gottesbild. Da müssen wir uns schon hinterfragen, will ich meine Lehre einfach von dort holen, wie es mir jetzt gerade gefällt und in einem von diesen beiden extrem verschwinden? Oder will ich mich ausstrecken und auf Jesus schauen und auch bereit sein, mich korrigieren zu lassen, von Jesus her? Kommt mir immer wieder das Gebet aus den Psalmen in den Sinn, prüfe mich, oh Herr, und erkenne, wie ich es meine. Dass wir uns selber hinterfragen. Und so sagt Jesus am Abschluss im Vers 17, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Endschreiben fordern uns 7-mal auf. Los auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Los an und lass dich bewegen. Prüf dich und bist auch parat, Buße zu tun. Umzukehren. Du bist nicht schlechter als die anderen, wenn du erkennst, ich habe etwas falsch gemacht. Aber du darfst Buße tun und nachher wieder den richtigen Weg gehen aus der Kraft Gottes. Wir haben gesehen, Verfolgung und Verführung sind die zwei Schienen, wo Satan gegen die Gemeinde kämpft. Bei der Verfolgung sehen wir, dass es Gott gefällt, dass wir parat sind, ihn zu ehren, an ihm festzuhalten, auch wenn es zu unserem Nachteil ist. Egal wie klein oder wie gross der Nachteil sein könnte. Und bei der Verführung haben wir gesehen, Gott hasst es, wenn seine Nachfolger verführt werden. Und darum will er, dass man entschieden gegen ihr Lehrer vorgeht. Darum will er, dass wir uns auch selber immer wieder prüfen, sind wir auf dem Weg, der auf Jesus ausgerichtet ist, oder gehen wir am einen oder anderen dort vielleicht auf den Leim, in einer übertriebenen Gesetzlichkeit oder übertriebenen Freiheit. Gott will, dass wir ihm die Ehre geben. Und das werden wir jetzt machen, zuerst in einem ersten Lied, wo wir ihm die Ehre geben wollen, und nachher haben wir eine Zeugniszeit. Wo wir einfach einander Anteil haben lassen an dem, was uns aufs Herz gelegt wird. Vielleicht gerade in Bezug auf den Predigttext. Wie ist euer Erleben in diem Raum von Verfolgung und Verführung? Wo habt ihr ein Zeugnis zum Teilen, wo ihr dürfen siegreich sein mit Gott? Vielleicht auch ein Gebetsanliegen, wo ihr merkt, das fordert mich so raus. Wo brauchen Geschwister die Gebetsunterstützung? Wo dürfen wir gemeinsam am Namen Gottes festheben? Als Gemeinde sind wir gemeinsam am Festheben. Wo gibt es vielleicht eine Sache, wo wir Buße zu tun haben? Wo du die Zeit einfach für dich nutzen willst, vor Gott? So soll die Zeit nachher gestaltet werden. Wir werden auch noch ein, zwei weitere Lieder können miteinander singen. Aber als erstes wollen wir einsteigen in ein Lied und Gott die Ehre geben, die ihm zusteht als alleinigen und einzigen Gott.